den Lösungsweg, den man da jetzt geht, dass man das Tierschutzgesetz, das ja vorschreibt, wenn ich einen Fisch töten möchte, dann muss ich einen vernünftigen Grund dafür haben. Bis dahin ist das nachvollziehbar, dass man das jetzt quasi umkehrt und sagt, wenn du einem Fisch das Leben schenken willst, nachdem du ihn gefangen hast, dann brauchst du dafür einen vernünftigen Grund. Das kann man keinem vermitteln.
Angebissen. Der RBB Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Eine weitere Ausgabe von Angebissen, eurem Angel-Podcast. Und heute fliegen, glaube ich, mal so richtig die Fetzen. Also ich glaube, so ein Aufreger-Thema hatten wir sehr, sehr lange nicht. Denn es geht heute um die Berliner Landesfischereiverordnung. Frieda guckt mich schon ganz fragend an.
Erik, ich dachte kurz, du willst jetzt angeln gehen mit Fetzenködern.
Ach so.
Aber gut, klar.
Das geht auch nicht mehr. Also da können wir schon mal vorgreifen. Das soll in Berlin tatsächlich nicht mehr gehen. Also was ist eigentlich los, Leute? Wir können das ja mal vielleicht kurz erklären und begrüßen zuallererst aber mal unseren Gast, mit dem wir heute reden wollen. Ist nämlich Lars Dettmann, der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Berlin-Brandenburg. Hallo Lars.
Hallo Männer, grüß euch.
Grüße.
Genau, es geht um die, ich glaube in Fachdeutsch heißt das Novellierung der Berliner Landesfischereiverordnung oder flapsig gesagt ein paar Änderungen.
Ja.
Aber diese Änderungen haben es in sich.
Genau, hast du wunderbar formuliert, Novellierung, also im Prinzip eine Erneuerung, weil so eine Fischereiverordnung, ne, die wird nicht jünger, die wird immer älter und die Bedingungen verändern sich, unser Leben ändert sich, die Gesellschaft ändert sich und da muss man ab und zu dann auch mal irgendwie die Stellschrauben, heißt es immer so schön, verändern oder nachdrehen. Und was wir da so ein bisschen entdeckt haben, was ihr auch entdeckt habt, ihr habt uns ja auf Instagram angebissen, Podcast ist dort unser Profil auch drauf hingewiesen, guckt mal ihr beiden. Da steht was im Raum, da könnte sich was verändern. Und Erik, du hast es schon gesagt, das kann ganz schön zu Buche schlagen, was da geplant ist.
Ja, also gehen wir es vielleicht mal kurz durch, wie die ganze Geschichte losgeht. Also es gibt eine Änderung oder einen Änderungswunsch im Berliner Senat. Und zwar für die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Die ist dafür zuständig und die hat eine Änderung vor ziemlich genau einem Jahr vorgelegt und darauf sollen die Angelvereine und auch die Verbände, sowohl Angel- als auch Fischereiverbände, sollten darauf reagieren. Und es gab sogar von euch initiiert eine Petition dazu gegen diese Änderung, die war so letztes Jahr im Sommer. Ich habe nochmal nachgeguckt, hat natürlich nicht die Stimmzahl erreicht, damit sie quasi im Senat eingebracht werden kann. Das ist sozusagen der Stand seit so ungefähr Spätsommer und seitdem herrscht zumindest in der Öffentlichkeit Stille über dieses Thema.
Ja, Lars, soweit einverstanden oder?
Die Nummer läuft schon ein bisschen länger. Was ihr jetzt erwähnt mit Sommer letzten Jahres, das ist die zweite Runde. Es gab eine erste Runde schon, einen ersten Vorschlag, zu dem wir Stellung genommen haben, umfangreich. Der war harmlos im Vergleich zu dem, was in der zweiten Runde kam. Offensichtlich haben andere Verbände die Gunst der Stunde genutzt und haben auf den ersten Vorschlag dort ihre Sachen noch mit eingebracht. Und daraus sind dann wirklich die Korken geworden, die also speziell die Angelfischerei dort in Berlin ganz massiv treffen werden. Wenn das denn so kommt, das ist ja die Frage.
Okay, dann würde ich sagen, zu den Korken, wie du sie genannt hast, kommen wir gleich, denn wir haben natürlich nicht nur Lars Dettmann eingeladen bzw. angefragt. Ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht und habe natürlich die Senatsverwaltung für Umweltschutz, Klima und...
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, kurz SEN-UVK.
Die SEN-UVK habe ich auch angeschrieben, die haben mir ganz höflich geantwortet und die sind, klar, es ist Stau in den ganzen Verwaltungen, Stau auf den Behörden, wir haben Pandemiezeit, hatten terminlich keine Zeit vorbeizukommen, aber wir haben Fragen geschickt, wir haben Antworten bekommen und wenn es eben um spezielle Themen, Sachen, Dinge geht, werden wir die einfach vorlesen, wie sie uns geantwortet haben. Aber eine Sache noch vorab, da diese Anhörung stattfindet, beziehungsweise das immer noch nicht abgeschlossen ist, da
genau,
es immer
noch ein kein offener abgeschlossener Prozess
ist, gibt es auf bestimmte detaillierte Fragen auch noch keine Antwort, weil man sich ja noch nicht geeinigt hat, wie es denn werden soll, dass ihr das schon mal vorher wisst.
Eine der ersten Fragen, die wir gestellt haben, war sozusagen an den Senat, warum muss denn eigentlich die Berliner Fischerei Ordnung überarbeitet werden, damit wir mal ganz von vorne anfangen können. Und Sie haben geantwortet.
Im Zuge der Anpassung der Rechtslage im Land Berlin an europarechtliche und bundesgesetzliche Anforderungen muss die Berliner Landesfischereiordnung ergänzt und geändert werden. Beide Rechtsgrundlagen untersagen jedwede Tötung streng zu schützender Tierarten wie Fischotter und Wasservögel. Die Änderung der Berliner Landesfischereiordnung kommt diesen Vorgaben nach, indem die Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung von Fischreusen verschärft werden. Daneben werden redaktionelle als auch materiell-rechtliche Klarstellungen und Anpassungen vorgenommen. Die Verwendung von Köderfischen oder Fetzenködern beim Angeln ist künftig ausschließlich mit totem Köderfisch oder Teilen davon, sogenanntem Fetzenköder, statthaft. Die bisherige Ausnahmeregelung wird aufgehoben. Es wird klargestellt, dass das Fangen und Zurücksetzen eines gefangenen Fisches ohne vernünftigen Grund aus Tierschutzgründen verboten ist. Die Möglichkeit des Helterns von mit der Handangel gefangenen Fischen wird aufgehoben. Es bestehen ausreichend andere Alternativen der Aufbewahrung des getöteten Fisches. Angelveranstaltungen bedürfen künftig der Genehmigung durch die untere Fischereibehörde. Das Anfüttern von Fischen außerhalb von Angelveranstaltungen wird verboten und ist bei genehmigten Angelveranstaltungen nur in der laut Hegefischgenehmigung vergebenen Menge zulässig. Damit die Verwaltungsabläufe im Bereich des Fischereirechts weiter verschlankt und digitalisiert werden können, wird die Berliner Landesfischereiordnung entsprechend angepasst.
Puh, ja, das muss man ja auch erstmal verarbeiten, aber Lars hat es so schön die Korken genannt, die stecken hier alle schon mal mit drin in genau dieser Antwort und ich würde sagen, wir gehen sie mal ganz in Ruhe durch, das was da sozusagen möglicherweise auf uns zukommt. Lars, das allererste Thema ist ja auch, glaube ich, eins, das am meisten für Zündstoff sorgt, das ist das Thema, ja quasi ein faktisches Verbot von Zurücksetzen von Fischen, das da drin steht, oder?
Das ist aus unserer Sicht der absolute Oberkorken in der ganzen Geschichte. Wir haben beim Lesen des Entwurfs, dieses zweiten Entwurfs, dann auch gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Das ist nicht reell, aber das ist es wirklich so. Man will wirklich das Zurücksetzen von Fischen kriminalisieren, sage ich jetzt mal. Hintergrund, der das vielleicht erklären könnte, vielleicht ein Stück weit nachvollziehbar machen kann, ist die Geschichte, dass Leute, die angeln gehen, dann meinen, sie müssen dann bei 30 Grad im Schatten so einen Fisch noch auf die Abhakmatte ziehen, mit ihm dann noch eine Viertelstunde rumspielen, um schöne Bilder zu machen. Das möchte man offensichtlich verhindern, da gehe ich mit, das sehe ich genauso, das muss nicht sein, das tut nicht Not, aber den Lösungsweg, den man da jetzt geht, dass man das Tierschutzgesetz, das ja vorschreibt, wenn ich einen Fisch töten möchte, dann muss ich einen vernünftigen Grund dafür haben, bis dahin ist das nachvollziehbar, dass man das jetzt quasi umkehrt und sagt, wenn du einem Fisch das Leben schenken willst, nachdem du ihn gefangen hast, dann brauchst du dafür einen vernünftigen Grund. Das kann man keinem vermitteln, das kann man keinem Angler vermitteln und keinem normalen Menschen, der da draußen steht, die sagen dann, was wollt ihr denn jetzt? Jeder Fisch, der gefangen wird und nicht irgendwo untermaßig ist oder nicht eine geschützte Art ist, der muss dann erschlagen werden, egal ob der Angler mit dem jetzt was anfangen kann oder nicht. Und dann will man dem Angler vorschreiben, dass er den Fisch auch zu verwerten hat. Also immer, wenn jemand da drei große Bleie fängt und sagt, wenn ich damit nach Hause komme, kriege ich Prügel von der Hausfrau, weil in der Küche will sie mit denen nichts anfangen. Was passiert denn? Die ja. Landen letztlich in irgendeinem Papierkorb, die BSR räumt die weg. Wem ist damit geholfen?
Ja, also da stecken ja wirklich auch schon zwei ganz entscheidende Dinge drin. Du hast es gesagt, das Tierschutzrecht kommt da auf einmal ins Spiel, wo wir uns auch fragen, wo kommt das auf einmal her? Ja, also das hat ja bisher gar keine Rolle gespielt, auch für die Landesfischereiordnung nicht, weil es sind ja sozusagen zwei Dinge, die erstmal grundsätzlich unabhängig voneinander sind,
genau so ist es.
Per se rechtlich. Und das andere ist sozusagen, ich kann das auch nochmal vorlesen, was eben sozusagen in Paragraph neu in dieser Veränderung nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt oder ist der Plan. Das Zurücksetzen eines Fisches, Rundmaules, Krebses oder einer Muschel nach dem Fang ohne vernünftigen Grund ist verboten. Da steckt eben dieses ohne vernünftiger Grund drin. Also was ist das für eine Aussage? Was heißt denn kein vernünftiger Grund? Könnt ihr das nachvollziehen?
Wir können es nicht nachvollziehen. Wir können es auch nicht durchdeklinieren, dass man sagt, also pass auf, unter den und den Umständen kannst du zurücksetzen. Untermaßig ist ein Grund, ein vernünftiger Grund, dann darf ich zurücksetzen. Eine geschützte Art darf ich auch wieder zurücksetzen, gar kein Thema. Aber wenn ich jetzt einen Fisch fange, der ist pumpergesund, aber ist halt nicht das, was ich mit nach Hause in die Küche nehmen möchte, dann darf ich das dann nicht mehr, weil ich habe keinen vernünftigen Grund, diesen Fisch am Leben zu lassen. Das ist so unlogisch in sich, da legt sich der Verstand quer. Was soll der Quatsch? Jeder Mensch, der angelt, weiß, du hast keine Chance, gezielt zu angeln. Das ist immer eine Blackbox. Du wirfst deinen Köder rein und wirst dann überrascht sein, was da rauskommt. Im Idealfall der Fisch, den du dir gewünscht hast. In der Regel doch aber nicht der, den ich mir wünsche. So, und den dann schnell abzuhaken, wieder schwimmen zu lassen, wird in Zukunft ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich ziehen. Und wenn du Pech hast, sitzt du mit so einer Nummer, wenn du dich wehrst, dann vorm Kadi. Und dann klärt ein Richter.
Was heißt Kadi?
Vor Gericht.
Ach so, okay.
Ja? Mhm. So, und dann klärt ein Richter, was ein vernünftiger Grund ist. Das heißt, man überlässt das jetzt quasi dann den Gerichten letztlich zu entscheiden. War das, was der da vorbringt, ich habe Angst vor meiner Frau zu Hause, die haut mich mit der Pfanne, wenn ich mit dem Fisch komme, ein vernünftiger Grund? Mhm. Oder war es das nicht? Im in der Intention derer, die diesen Verordnungsentwurf geschrieben haben, ist das sicherlich kein vernünftiger Grund. Da will man dahin, dass der Angler nur noch ganz gezielt fängt und ja nicht auf die Idee kommt, das, was er da gefangen hat, wieder zurückzuschmeißen ins Wasser.
Ist in der Umsetzung dann sehr schwierig, weil wenn ich auf Raubfisch gehe, klar, ich kann Zanderköder benutzen, aber da kann auch mal ein Barsch oder ein Hecht drauf gehen. Ich kann Barschköder benutzen. Das kenne ich sogar sehr gut aus meiner eigenen Angelerfahrung. Da habe ich dann gerne auch mal ein Hecht dran, worüber ich mich dann auch freue. Aber wenn ich dafür keine Verwendung habe, wird es schwierig. Auf die Frage hat die Senatsverwaltung auch geantwortet, eben was soll man tun, wenn man nicht seinen Zielfisch, sondern nicht seinen Zielfisch gefangen hat, sondern einen Fisch, den man eigentlich nicht verwerten möchte. Die Antwort ist:
Soweit nicht § 9 Absatz 1 Berliner Landesfischereiordnung zutrifft, sind die Fische zu verwerten.
Also das heißt, wenn ich angle und hake 5 Brassen quer, müssen die alle sterben. Ist das nachhaltig? Das verstehe ich nicht.
Das ist eben der Sinn. Es hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Es hat mit Logik nichts mehr zu tun. Ja, wir diskutieren in der Fischerei, in der Angelfischerei, diese Frage Entnahmefenster, Küchenfenster in Anführungszeichen. Robert Arlinghaus am IGB hat wunderschöne Arbeiten vorgelegt, wo er einfach zeigt, wie wichtig das ist, dass eben nicht nur das Mindestmaß eingehalten wird, sondern dass es durchaus einen Sinn macht, auch größere Fische wirklich, wenn man sie fängt, wieder abzuhaken, zurückzulassen, um sie in der Population zu lassen, um einfach diese nachwachsende Ressource, Fischbestand, auch nachhaltig bewirtschaften zu können und nicht alles rauszuziehen und totzuschlagen. So, diesen wissenschaftlichen Sachverstand, den Berlin ja zweifelsohne hat, der Junge ist ausgezeichnet für die Arbeit und für das, die Art, wie er es rüberbringt, von höchster Stelle. Der Senat hat es nicht nötig, oder die Senatsverwaltung hält es nicht für nötig, sich diesen wissenschaftlichen Sachverstand ranzuholen, zu sagen, wir haben die und die Ziele, wie können wir das umsetzen? Dann wäre sicherlich nicht so eine Verordnung rausgekommen. Also ich weiß, bei dem Robert Arlinghaus, der schlägt die Hände beim Kopf zusammen, wenn er das hört. Geht kontra dem, was er da wissenschaftlich erarbeitet hat.
Aber warum hast du das Gefühl, warum ziehen die eben nicht die Expertise von einem Professor Dr. Robert Arlinghaus heran?
Also unser Eindruck war, wie gesagt, es gab einen ersten Entwurf, in dem stand dieser Quatsch, sage ich jetzt mal, nicht drin. Und der ging dann quasi raus in die Verbandsbeteiligung. Da sind nicht nur die Fischerei- und Angelverbände beteiligt worden, sondern eben auch Naturschutz- und Tierschutzverbände. So, und ich kann es mir nur so erklären, dass es von der Seite dann kam, dass da Befindlichkeiten sind, teilweise nachvollziehbar, die das eingebracht haben. Was nicht mehr nachvollziehbar ist, sind die Lösungsansätze, die da rein formuliert worden sind. Also wenn ich nicht will, dass Leute lebende Fische aus dem Wasser ziehen, mit denen da rumposieren und Fotos schießen, dann verbiete ich bitte genau das.
Genau, und das wäre ein Lösungsvorschlag.
Ja, eben. Dann verbiete ich bitte genau das mit der Frage, wie will ich es umsetzen? Ja? So, aber doch nicht die Nummer, die jetzt läuft, dass ich sage, wenn du was am Haken hast, was nicht untermaßig, nicht geschützt ist, dann musst du den töten und dann musst du den mit nach Hause schleppen und musst mit deiner Frau ausdiskutieren, dass der in die Küche kommt. Wir wissen alle, wie die Diskussion ausgeht. Die findet nicht statt.
Ja, oder mit deinem Mann oder wenn du auch alleine lebst, eben mit dir.
Ist die andere Geschichte. Ja.
Okay, also wir merken da schon, dass es da auf jeden Fall eine Diskrepanz gibt. Gibt es auch eben eine Kommunikationsdiskrepanz? Es ist ja jetzt quasi schon die zweite Anhörung. Wie ist da so der Stand, bevor wir die anderen Themen durchgehen?
Also wir haben, wie gesagt, zweimal die Möglichkeit gehabt, dort Stellung zu nehmen, haben die Gelegenheit auch genutzt, zusammen mit dem Berliner Anglerverband, zusammen mit unseren Mitgliedern, Köpenicker Fischervereinigung, Fischersozietät, Tierwerder Pichelsdorf. Das sind ja nur Institutionen, die machen das nicht erst seit gestern. Die sind genauso vor den Kopf gestoßen, weil sie sagen, was ist das für ein Gebaren hier. Wir haben dann versucht, über das Abgeordnetenhaus dort Einfluss zu nehmen, mit verschiedenen Abgeordneten dort geredet, verschiedener Fraktionen. Wir hatten ein Gespräch mit Staatssekretär Tido, eben aus der Umweltverwaltung, wo ich durchaus den Eindruck hatte, dass da jemand mir gegenüber sitzt, der sehr genau zuhört und der sehr rational abwägt, was gut und was richtig ist. Umso mehr waren wir überrascht, als dann der zweite Entwurf kam. Das Gespräch fand nach dem ersten Entwurf statt. So, und seither versuche dort auch von Rahel Saleh zum Beispiel jetzt einen gemeinsamen Termin mit der Senatorin Günther hinzubekommen, sind gescheitert. Die Senatorin hat signalisiert, sie sieht da keinen weiteren Gesprächsbedarf mit uns.
Okay.
Und natürlich haben wir auch die Senatsverwaltung, weil du die Senatorin Frau Günther gerade angesprochen hast, die ist von den Grünen, die sitzt der Senatsverwaltung vor, die ist die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr, genau. Und ich habe auch an ihre Geschäftsstelle eben die Frage gestellt, was ist Ihrer Meinung nach ein vernünftiger Grund für das Angeln, um mal von ganz oben zu kommen, um nach ganz unten zu gelangen?
Die Frage kann aus oben genannten Gründen derzeit noch nicht beantwortet werden.
Schade. Ja, und da müssen wir auch fairerweise sagen, dass wir diese Antwort tatsächlich bei den von uns sehr präzise gestellten Fragen immer wieder bekommen haben. Also wir können es ja mal ganz kurz durchgehen, welche Fragen wir noch gestellt haben. Also zum Beispiel, auf welche Daten oder Erhebungen beziehen Sie sich, wenn Sie anführen, dass Reusen dazu führen, dass Fischotter oder Wasservögel in Berlin darin zu Tode kommen? Oder aus welchem Grund sind Sie für ein Verbot von Setzkeschern? Immer die gleiche Antwort.
Die Frage kann aus oben genannten Gründen derzeit noch nicht beantwortet werden.
Also da muss man insofern so fair bleiben und sagen, okay, es ist richtig, es ist nicht abgeschlossen und dementsprechend kann es nicht öffentlich gemacht werden zum jetzigen Zeitpunkt. Okay, in Ordnung, aber auch da muss man ehrlich sein, ein kleines Geschmäckle bleibt bei der Nummer. Und da wir jetzt schon mal die Sachen durchgehen, die Lars so schön Korken nennt, machen wir direkt weiter. Und zwar nämlich mit dem Hältern von Fischen, beziehungsweise dem Nicht-Hältern von Fischen.
Denn vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, Hältern von Fischen, was heißt denn das? Da steckt das Wort halten drin?
Genau. Die Idee ist sozusagen, wie wir das zum Beispiel vor kurzem gemacht haben, mit dem Hauptgeschäftsführer Andreas Kopetzky vom Landesanglerverband Brandenburg. Wir waren Stippen. So, und die Fische, die wir uns da gefangen haben, haben wir in einen Setzkescher gepackt. Ein Setzkescher ist ein Kescher, der sozusagen am Ufer befestigt wird, der ins Wasser hineinragt mit mehreren Reusen und Netz. Und dort kann man die Fische quasi lebend hältern, bis man sie sozusagen endgültig entnimmt und dann fachgerecht tötet.
Dabei muss man aufpassen, das lernt man, wenn man in Berlin Fischereischein macht. Wenn man Fische hältert, darf man zwei verschiedene Schuppenarten nicht zusammen in einem Setzkescher hältern, nämlich Kammschuppen und Rundschuppen. Kann man im Prinzip übersetzen, einerseits Friedfische, andererseits die Barschartigen zum Beispiel, die haben Kammschuppen, die vertragen es nicht, weil die einen haben so kleine Widerhaken, deswegen bitte strikt trennen.
Ja gut, das hat sich aber eh erledigt. Also je nachdem, ob es dann halt kommt oder nicht. Wir können es ja mal kurz vorlesen, was der Plan ist, der da geändert werden soll. Es handelt sich hier um den möglichen Paragraph 14, wird wie folgt geändert.
C. Der neue Absatz 3 wird wie folgt gefasst. Mit der Handangel gefangene Fische dürfen nicht gehältert werden.
Punkt.
Tja, das heißt, Lars, übersetzt, die Fische, die ich fange, muss ich weitgerecht töten. Und
sofort.
Sofort weitgerecht töten. Und dann muss ich ja irgendwie gucken, was mache ich dann? Habe ich eine Kühlbox mit? Habe ich mein Auto nebenan laufen, dass da eine Kühlung stattfindet? Fahre ich nach Hause, komme dann wieder, packe ich die in eine Tasche und hoffe, dass die Sonne nicht rauskommt. Wie stehst du zu dieser Idee, dass eben dieser Paragraph so geändert wird, dass das Hältern von Fischen in Zukunft verboten sein wird in Berlin?
Sind wir bei derselben Geschichte? Nicht nachvollziehbar. Es ist rational, logisch nicht nachvollziehbar. Wir haben in der Stellungnahme verwiesen auf wieder. Sind wir bei dem Beispiel, Wissenschaft hat das längst untersucht, ist da zum Schluss gekommen. Die Diskussion um Setzkescher ist ja nicht neu. Das gab es ja öfter schon Versuche, dass man Angler da quasi angezeigt hat wegen Verstößen, angeblicher Verstöße gegen das Tierschutzrecht, weil sie einen Setzkescher benutzt haben. Da gab es Klagen, da gab es Gerichtsverfahren. In diesen Gerichtsverfahren ist Professor Kurt Schreckenbach gehört worden als Sachverständiger, der nun wirklich ein ausgewiesener Fischphysiologe ist. Also der weiß, wie der Fisch innen drin funktioniert. So, da gab es Untersuchungen, wo man dann wirklich mit Cortisol, Stresshormonen, Messungen und so weiter geguckt hat, wie geht es denn so einem Fisch nach dem Fangen und wie geht es dem da im Setzkescher? Und da wurde eindeutig gezeigt, dass kurz nach dem Fangen, logisch, da hat er Stress. Und in dem Setzkescher baut sich das alles prima wieder ab. Es gibt Bedingungen, wie der Setzkescher aufgespannt werden muss, dass die Fische da genug Platz haben müssen und so weiter und so fort. Gar keine Frage. Aber er hat eben gezeigt, dem Fisch ist da nicht Panik in so einem Kescher, sondern der sitzt da drin und solange wie das einigermaßen ist, hält er da Stille. So, und was auch gezeigt wurde, ist einfach, wie schnell Fisch verdirbt. Ich meine, das weiß jeder von uns, wenn ich frischen Fisch irgendwo hin tue, ob gekühlt oder ungekühlt. Ungekühlt ist er ganz schnell futsch. Mhm. Und selbst wenn ich ihn gekühlt irgendwo hin tue, in dem Moment, wo ich den Fisch töte und aufschneide, brauche noch nicht aufschneiden, setzt der Verfall ein, setzt Verderben ein. So, und bei so einem empfindlichen Lebensmittel wie Fisch, gleichzeitig hochwertigen Lebensmittel wie Fisch, bin ich doch daran interessiert, wenn ich eben angel, um ihn zu essen, dass ich den möglichst frisch in die Küche kriege. Wenn wir nach Asien gucken, einem Asiaten schlägst du keinen Fisch im Laden tot, den nimmt er nicht mit. Der muss bei dem lebend in die Küche zu Hause. Davon sind wir hier bei uns nur Gott sei Dank weg. Aber jetzt das Ding zu überdrehen und zu sagen, du darfst nicht mehr hältern, wie gesagt, keine wirklich fundierte Basis, das zu fordern. Keine nachvollziehbaren Argumente, das zu fordern. Trotzdem wird es gemacht.
Ich habe das Gefühl, wir drehen uns irgendwie im Kreis, oder?
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal vielleicht das Thema Anfüttern, übergehen wir mal so ein bisschen, weil also da geht es darum, dass eben auch gesagt wird, dass das Anfüttern außerhalb von Angelveranstaltungen auch komplett verboten wird. Wahrscheinlich einfach auch mit Begründung, vermute ich mal, dass man die Gewässer nicht verunreinigt.
Die Begründung liest sich spannend und da sind wir dann wieder bei dem Ding, die haben eine Zielsetzung und mit den Formulierungen, die sie in die Verordnung reinschreiben, konterkarieren sie ihre Zielsetzung. Sie möchten, dass die Nährstoffbelastung in Berliner Gewässern reduziert wird, dass Nährstoffe quasi nicht ins Wasser gelangen.
Grundsätzlich ja okay.
Grundsätzlich okay. Wenn man sich jetzt aber anguckt, was beim Angeln passiert, der Angler entnimmt mit den Fischen, die er daraus fängt, Biomasse aus dem Wasser. In dieser Biomasse ist Nährstoff gebunden und zwar reichlich. So, das heißt, Fischerei und Angelfischerei sind die einzigen Ideen, die mir einfallen, auf vernünftige Art und Weise Nährstoffe aus dem Wasser rauszukriegen, die da drin sind. Mhm. So, jetzt sind wir wieder bei der Wissenschaft. Professor Robert Arlinghaus hat sich das angeguckt, hat auch untersucht, wie viel Fisch nimmt so ein Angler raus, wie viel Nährstoffe kommen da raus. Und siehe da, verglichen mit dem, was an Nährstoffen in dieser Anfüttermasse drin ist, sagt er, wenn der am Tag 2 Kilo Anfüttermenge einsetzt, und 2 Kilo ist eine Menge, die muss das mal ins Wasser schmeißen, dann ist er netto unterm Strich immer noch im Haben, was Nährstoffentnahme angeht, weil er mehr Fisch fängt und rausnimmt damit an Nährstoffen, als er da reingetragen hat mit seinen 2 Kilo Futter. Das heißt, wenn ich als Senatsverwaltung möchte, dass die Angler mir helfen, Nährstoffe aus den Gewässern zu ziehen, dann sage ich, Freunde, passt auf, bis 2 Kilo, aber gebt Gas, fangt so viel, wie ihr könnt. Und komm nicht auf die Tour. Ich verbiete jetzt das Anfüttern außerhalb von genehmigten Angelveranstaltungen. Erstens, wer will es überwachen, wer will es überprüfen? Und zweitens, wo ist der Sinn? Was soll das Ganze? Mhm. Das eigentliche Ziel wird verfehlt damit.
Kommen wir noch zu einem Thema, das ja eben sozusagen auch für euch als Fischer ganz spannend und ganz interessant ist, gerade für die Berliner Fischer. Da geht es, ist überschrieben mit dem quasi Schutz bedrohter Arten. Mhm. Also man möchte eben zum Beispiel den Fischotter schützen und man möchte ja auch bedrohte Vogelarten schützen. Das ist sozusagen die Idee dahinter und was soll gemacht werden? Also zum Beispiel sollen Reusen mit sogenannten Otterkreuzen versehen werden. Vielleicht ganz kurz, damit wir uns das überhaupt vorstellen können, was ist denn ein Otterkreuz? Erstmal das Technische vielleicht.
Also pass auf, die These vorneweg. Uns wird quasi unterstellt, das war eine nette Kampagne, die gezogen wurde aus Niedersachsen von der Aktion Fischotterschutz. Die Fischer würden quasi mit den Reusen reihenweise Fischotter fangen und würden die eliminieren und die hätten gar keine Chance, wieder zurückzukommen in die unbesiedelten Gebiete, wenn da Reusenfischerei ohne Schutzmaßnahmen stattfindet. So, wenn man sich anguckt, wo der Otter verbreitet ist und wo er war, die Hauptschwerpunkte nach wie vor sind Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn man sich anguckt, das sind die Schwerpunkte, wo noch Fischerei mit Reusen betrieben wird. Wenn man das jetzt umdrehen wollte in dieser Logik, dann würde ich sagen, der Fischotter hält sich nur dort, wo viele Reusen stehen. Und bislang ist in den meisten Reusen nichts eingebaut. So, und der Gedankengang ist halt, dass der Otter dem Fisch angeblich folgt in die Reuse. Quatsch, der sieht gar nicht, was hinten drin ist, so trüb wie unsere Gewässer sind. So, und damit er das nicht kann, wird quasi der Eingang zur Reuse, der sich ja verjüngt, der sich verengt, der wird verschlossen, in Anführungszeichen verschlossen, für Tiere, die so groß sind wie der Otter mit einem Kreuz oder mit einem Gitter, so dass der da nicht reintauchen kann. So, wenn wir uns jetzt angucken, wir haben das ja auch abgefragt bei der Senatsverwaltung, es gibt ja ein Monitoring, wo man einfach schaut, sind geschützte Tierarten ums Leben gekommen. So, und wir haben gefragt oder fragen lassen durch Herrn Freimark von der CDU-Fraktion. Die Senatsverwaltung hat geantwortet, in den letzten 30 Jahren gab es genau einen in einer Reuse ertrunkenen Otter.
In Berlin.
In Berlin, ja. So, das heißt, wir sehen, das ist ein unheimliches Problem, in Anführungszeichen.
Achtung, das ist jetzt Ironie.
Das ist Ironie. So, die Otter sind in Berlin. Diese Otter sind auch hier, wo wir sitzen, treiben sich Otter nachts rum. Die werden wir drei, so wie wir hier sitzen, nie mitbekommen, nie sehen. So, das Monitoring, schreibt die Senatsverwaltung ganz unbekümmert in der Antwort da an Herrn Freimark. Es gibt kein eigentlich richtiges Monitoring. Wird mal so ein bisschen was gemacht, aber wirklich konzeptionelles, durchdekliniertes Monitoring, so findet nicht statt. Das heißt, die haben gar keinen Überblick, wie viel sind tatsächlich da. Das werden sie zwar anders darstellen, aber im Endeffekt ist es so, keiner kann die Otter wirklich zählen. So. Aber weil hypothetisch die Möglichkeit besteht, dass so ein Otter in so eine Reuse reinschwimmen kann, verbietet man jetzt den Berliner Fischern, entweder Reusen zu stellen oder aber sie müssen die Reusen so herrichten, dass da kein Otter mehr rein kann. Könnte man jetzt sagen, pff, ist doch okay. Das Problem ist, wenn ich die Reuse so zumache, dass ein Otter nicht mehr rein kann, dann läuft mir da kein Blei mehr rein, da läuft mir da keine Güster mehr rein, da läuft mir kein größerer Hecht mehr rein, der das Mindestmaß hat, kein Zander, kein Barsch. Das heißt, als Fischer kann ich die Reuse auch zu Hause im Schuppen hängen lassen, da habe ich weniger Arbeit und habe genauso viel Ertrag, als wenn ich das Ding mit dem Ottergitter da reinstelle. Mhm. So nach dem Motto, ihr wollt ja eh bloß die Aale fangen, den Rest, der interessiert euch sowieso nicht und die Aale gehen da durch. Die Aale wollen da auch nicht durch, Metall mögen die nicht so und wenn sich da noch ein Blatt vorsetzt, ist das Ding wie eine Wand, geht gar nichts mehr. Mittlerweile sind wir ein Stück weiter, es gibt mittlerweile Ausstiegshilfen für den Otter. Das heißt, man baut in das letzte Ende der Reuse quasi eine Bügelkonstruktion ein, die der Otter aufdrücken kann. wäre, wenn man sich ganz kompromissbereit stellt, eine Möglichkeit, auch wenn es nicht nachvollziehbar ist, das so zu machen. Die Formulierung, die da drin ist, heißt aber, wir müssen gewährleisten, dass der Otter aus dieser Reuse rauskommt. Also ich kann das Ding einbauen, aber ich kann nicht gewährleisten, dass der Otter die Stelle wirklich aufsucht und da wirklich rausgeht.
Bevor wir dahin kommen, dass wir sagen, wie geht's denn jetzt weiter, wie werdet ihr gehört, ne? Wann kann man da mit einem Ergebnis rechnen, habe ich noch eine Nachfrage. Und zwar haben wir uns ja am Anfang angehört, wie die Novellierung der Berliner Fischereiordnung aussieht. Und was Erik und ich ja begrüßen, ist eben die Verschlankung der Bürokratie und eben auch die Hinwendung zur Digitalisierung. Aber folgenden Satz, den haben wir uns regelmäßig immer gegenseitig vorgelesen.
Wir verstehen ihn nicht.
Wir verstehen ihn einfach nicht.
Anstatt wie bisher jede einzelne ausgegebene Angelkarte zu registrieren, wird die Verwaltung in Zukunft lediglich Angelkarten in Form von Mustern jährlich registrieren.
Heißt das jetzt, es gibt Gewässerkarten per App oder was heißt das?
Das heißt im Klartext, dass die Verwaltung Vorgaben machen wird, welche Inhalte muss eine Angelkarte haben. Das heißt, die Senatsverwaltung will offensichtlich, und das ist nachvollziehbar, dass ein Fischereiaufseher draußen sehen kann, okay, das ist eine Karte, die ist wirklich registriert, die kommt von denen, die die ausgeben dürfen, weil man ist heute kein Thema, man kann sich eine Angelkarte malen am Rechner, sowas zusammenzuschmeißen ist kein Thema. So, aber illegal, betonen wir dabei. So, und die Zahl derer, die in Berlin Angelkarten ausgeben können, ist überschaubar. Das heißt, denen Muster vorzugeben, damit das halbwegs einheitlich aussieht, das macht Sinn. Das ist okay. So, vorher war das so, ich sag mal, quasi jede einzelne Karte abstempeln, so nach dem Motto, und dann erst darf sie verkauft werden. Jetzt gibt man Muster vor. Das ist ein Stück weit, geht in die richtige Richtung.
Was ist so dein Gesamtgefühl im Moment, was dieses Thema angeht? Wenn du quasi jetzt die zweite Anhörung hattest, wir haben uns nochmal angeguckt, es gibt eben maximal diese zweite Anhörung und danach geht das in den Senat und wird beschlossen.
Die Senatorin hat Verordnungsermächtigung. Das heißt, sie muss sich da nicht die Mehrheit im Abgeordnetenhaus sichern. Da hätte ich noch gute Chancen gesehen, dass da genügend Leute aufstehen und sagen, Leute, das könnt ihr nicht machen. Mein Gefühl ist zwiegespalten. Auf der einen Seite überrascht mich überhaupt, dass viele dieser Korken es überhaupt geschafft haben, in den Entwurf reinzukommen. Also da hätte ich eigentlich erwartet, dass eine Verwaltung sich das anguckt und sagt, nee, das ist Unsinn, das können wir nicht machen. So, da sind sie jetzt aber drin. So, und dass sie da drin sind, das spricht eher dafür, dass man durchaus auch bereit ist, solche Dinger dann tatsächlich in die Tat umzusetzen. Auf der anderen Seite, ich habe es vorhin angesprochen, wenn man mit Staatssekretär Tilo redet, da sind ja wirklich kluge Leute unterwegs. Und ich gehe davon aus, dass die auch politisch von der Wand bis zur Tapete denken können. Und die Verordnung, so wie sie im Entwurf war, jetzt im Vorfeld der Abgeordnetenhauswahlen und der Bundestagswahlen so auf den Markt zu bringen, das ist so eine Steilvorlage für Leute, denen ich keine Steilvorlage geboten haben möchte. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Senatsverwaltung das will, weil da sind die Populisten oben auf und sagen, seht ihr da die Verbotspartei und so weiter. Ich baue einfach auf den gesunden Menschenverstand und ich baue darauf, dass genügend Leute noch da drauf gucken werden und sagen, das überlegen wir uns lieber nochmal und da entschärfen wir und da entschärfen wir, so dass das ganze Ding nachvollziehbar ist. Ich bin von Hause aus chronischer Optimist, werde zwar öfter enttäuscht, aber ich lasse mich auch gerne angenehm überraschen. Also meine Hoffnung ist wirklich, dass da noch gesunder Menschenverstand draufschaut, dass noch entschärft wird. Wir haben nichts mehr gehört. Wir haben unsere Stellungnahmen abgegeben. Da kommt dann kein Feedback, so nach dem Motto, Leute, wie meint ihr denn das oder sowas? Wäre schön. Wie gesagt, Gesprächsangebote. Wir haben es versucht, über Herrn Saleh dort was zu machen. Wir haben versucht, über Herrn Schatz von Linken was zu machen dort. Die sind gescheitert. Also die Senatorin sagt, das ist mein Bier. Ich habe die Verordnungsermächtigung und ich sehe da keinen Gesprächsbedarf. Man kann sie nicht zwingen, man kann sie nicht nötig. Man kann nur hoffen, dass Sie und genügend andere Leute im Hintergrund das durchdeklinieren, was es heißt, wenn die Verordnung so kommt. Berlin hat ein paar tausend Angler und neben den paar tausend Anglern sitzen auch normal sterbliche Leute, die sich das angucken und sagen, so ein der Quatsch. So, und so ein Ding in den Wahlkampf reinzuwerfen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es machen.
Mhm. Seit einem Jahr hilft der gesunde Zwecksoptimismus in allen Lebenslagen, so würde ich das mal zusammenfassen. Und um das mal einfach runterzubrechen, Lars, noch so als Rausschmeißer, das war jetzt eure Chance, zweimal eine Stellungnahme und dann wird entschieden. Und wann ist das?
Wissen wir nicht. Entzieht sich völlig unserer Kenntnis. Wie gesagt, Corona wird auch in der Senatsverwaltung einiges über den Haufen geworfen haben. Wir haben eigentlich im Herbst letzten Jahres mit der Verordnung gerechnet. Dann kam quasi die Anhörung im Sommer, wo wir gesagt haben, oh, wie will man das noch einarbeiten? Wir haben bis heute kein Feedback. Also da kommt keiner und sagt, ey Leute, wir sind jetzt so und so weit. Sondern das Ding macht irgendwann Klatsch, ist da, wird veröffentlicht im Amtsblatt. Dann wird uns wahrscheinlich das Fischereiamt darauf hinweisen, dass da eine neue Fischerei Polizeiordnung ist und dass die einzuhalten ist. Ja, und dann müssen wir uns das Ding anschauen und gucken und mal sehen, ob der Optimismus von mir berechtigt war oder ob wir die Hände vom Kopf zusammenschlagen und Hilfe rufen.
Ich setze da auf den Optimismus, Erik, und du?
Ja, was anderes bleibt uns ja auch am Ende nicht übrig. Also sehr ehrlich muss man sein. Wir finden es nach wie vor schade, dass leider niemand aus der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Zeit hatte, weil ich hätte das sehr interessant gefunden. Ich kann nachvollziehen, das ist kein abgeschlossener Prozess. Dementsprechend will man dazu öffentlich nichts sagen. Kann ich komplett nachvollziehen. Aber ich sage mal so, Angeln in Berlin, sollte das so kommen, wird nicht einfacher. Und das ist sehr optimistisch ausgedrückt.
Das auf jeden Fall.
Ja. Liebe Leute, es war, wir haben es angekündigt, das ist ein schwieriges Thema, aber es ist ein verdammt wichtiges Thema. Wir müssen darüber einfach reden und wir werden es auch wieder tun, sollte dann der Beschluss irgendwann da sein. Im besten Fall müssen wir nicht drüber reden, weil es vielleicht auch nicht so hart kommt, wie es gedacht ist.
Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr noch Ideen habt, Anregungen, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben an angebissen@rbb-online.de, auch gerade was diese Episode, was diese Folge betrifft. Wir können Ideen von euch oder Sorgen auch weiterleiten. Wir haben ja nun heute mit unserem Gast Lars Dettmann, denjenigen, der da wirklich Ahnung hat und der auch kompetent ist, sowas aufzunehmen und auch weiterzuleiten. Und ansonsten bleibt mir jetzt bloß noch übrig, ihr beiden, Lars, Erik, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Danke, Lars, für die tolle Atmosphäre hier, für das Surrounding, wie man immer so schön sagt in Medienkreisen. Erik, du noch letzte Worte?
Ja, also nochmal danke an den Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Berlin-Brandenburg, damit wir auch nochmal genau verorten können, warum reden wir jetzt eigentlich mit Lars Dettmann. Es war sehr aufschlussreich, auch für uns. Und wir harren der Dinge, die da kommen.
Euch danke für die Gelegenheit, das mal zu erklären, mal zu erläutern. Und ich sag mal, die Hoffnung ist ja dann auch, dass das, was wir jetzt gemacht haben, in den Ohren landet, wo es eigentlich hingehört und man da vielleicht nochmal einen anschubst, so nach dem Motto, wir gucken uns das nochmal genauer an. Insofern, Dankeschön von mir auch, dass ihr da wart und gerne wieder.
Ich schub's gerade jemanden an. Ciao.
Macht's gut.
Ciao.
Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.